Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 77. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer, seit 77 Folgen jetzt, ist mit dabei der liebe Wolf.
Guten Abend.
Und ich, Anne, bin natürlich auch wieder mit dabei. Wer auch mit dabei ist, sind die Playoffs, die in der USL ja schon im tiefen Gange sind. In der einen Liga schon weiter als in der anderen, aber beides sehr, sehr spannend. Und dafür haben wir euch heute einige Spiele mitgebracht. Aber zum lockeren Einstieg müssen wir mal wir müssen mal in den Rahmen der Spekulationen mit reingehen. Weil es gibt zurzeit Gerüchte, die durchaus interessant sind und die so ein paar interessante Geschichten auch noch mit sich bringen. Weil es gibt da so einen Spieler, den kennt man in Deutschland, den kennt man in den USA, weil er hat in Deutschland gespielt, er hat in den USA gespielt, er hat irgendwie auch so ein bisschen Trainererfahrung gesammelt. Und diese Trainererfahrung, Gerüchten zufolge, könnte er bald als Chefcoach mit ausleben. Um wen geht's denn?
Es geht um Jermaine Jones. Der wurde in Deutschland geboren, in Frankfurt am Main, aber ist natürlich dann US-amerikanischer Spieler gewesen, eben mit deutschem Hintergrund. Spielte auch mal bei Schalke, wenn ich mich nicht irre. Und hatte jetzt seit ein paar Jahren auch quasi angefangen, die ersten Trainerschritte zu machen. Und war da zuerst Jugendtrainer für ein Amateurteam. Und ist aktuell noch der U19 USA-Nationalteam-Co-Trainer. Und es gibt eine kleine Geschichte, die sehr kurios ist, auf die wir gerne gleich eingehen. Warum erzählen wir euch das? Jermaine Jones wird offiziell gerüchtet, der neue Cheftrainer vom USL League One Team Central Valley Fuego zu werden. Offiziell ist noch nichts. Der Club wird Montag ein großes Statement raushauen und laut quasi doch recht bekannten News-Schreibern wie Jeff Reuter wird es dann eben Jermaine Jones sein, der den Cheftrainerposten da bekommt. Das wird sein erster offizieller Cheftrainerposten. Es gab einen inoffiziellen, und die Geschichte ist eigentlich ganz lustig. Wer hier vielleicht schon früher mal zugehört hat, der kennt ja unsere kleinen Nisa-Geschichten. Und es gab ja ein Team aus New York namens New Amsterdam FC, die mittlerweile nur noch im Jugendbereich tätig sind. Und er war der Co-Trainer von Juni 2021 bis Juli. Und es gibt indirekte Quellen, die davon berichten, dass er kurzzeitig auch der Cheftrainer war, aber dann entlassen wurde, weil er sich geweigert hat, den Besitzer des Teams als Torhüter aufzustellen. Und woher ist das bekannt? Nun, es gab das offizielle Spieltagsfoto von der Elf, die auf dem Platz steht. Und wer stand da als Torwart auf dem Platz? Lorenz Girard, der Owner von New Amsterdam. Und sollte die Geschichte wirklich so passiert sein, ist es einfach sehr lustig, einfach entlassen zu werden, weil du dich weigerst, den Besitzer, der kein wirklicher Profifußballer ist, auf den Platz zu stellen.
Aber das ist einfach so 100% Nisa. Und genau das ist das Problem an dieser Liga. Man hört diese Geschichte und man denkt sich, es muss einfach wahr sein, weil es wirklich zu dieser Liga passt, wie alles andere, was man von dort hört. Von daher wäre ich noch nicht mehr überrascht, wenn das wirklich der Fall wäre. Und ich hoffe, er hat daraus gelernt. Sollte er wirklich Cheftrainer bei Central Valley Fuego sein und der Club-Owner möchte spielen, dann lässt er ihn spielen. Ansonsten ist er halt seinen Posten wieder los.
Ja, ansonsten kann man, wie gesagt, trainertechnisch noch nicht viel zu ihm sagen, weil eben er nie wirklich lange wo Cheftrainer war. Denn wie gesagt, aktuell seit April letzten Jahres bei der U19 der USA, die ja auch jetzt nicht jede Woche ihre Spiele austragen, und dem davor bei Amsterdam für einen kurzen Zeitraum. Ich bin gespannt. Wenn es stimmt, dass er jetzt den Cheftrainerposten übernimmt, ist es interessant, dass er jetzt schon verkündet wird. Weil jetzt, wo die Offseason quasi erst losgeht für den Club, hat er dann auch sehr viel Zeit, sich in die Kaderbesetzung und weiteres quasi einzuarbeiten. Und bekommt dann nicht, wie manche Trainer, erst schon einen fertigen Kader hingesetzt, sondern kann jetzt dann sogar selber mitentscheiden, was oder wen er haben will. Und das fände ich schon interessant, zu sehen, wie er dann seinen Kader plant und auch wie er, welche Spielidee er spielen lässt, wenn es denn soweit kommt.
Genau, das halte ich auch für am sinnvollsten. Denn es bringt immer nicht so viel, wenn du dir den Trainer holst, wenn quasi die Hütte schon an Spielern voll ist. Dann lieber jetzt zu dieser Phase, wo klar, es gibt schon Spieler, mit denen muss er sich dann irgendwie arrangieren, auch wenn sie vielleicht nicht in sein Spielkonzept passen. Allerdings kann er sich auch noch Spieler holen, die sehr gut in sein Spielkonzept passen. Da muss man sich allerdings auch die Frage stellen, wie viel hat er sich vorher mit der League One denn tatsächlich beschäftigt, um das auch entsprechend einschätzen zu können. Also wahrscheinlich ist er dann doch auch noch sehr auf Berater angewiesen. Ansonsten gibt es ja zur League One auch andere News, denn es gibt ein neues Team.
Definitiv, wobei ist es noch nicht ganz bestätigt, nur wo es ungefähr hinkommen soll. Und zwar schon vor knapp 2 Wochen wurde bekannt, dass Texas ein neues Team bekommen wird. Der bisherige, nennen wir es mal Alibi-Name, ist der USL Texoma. Und das wird aus einem der Städtchen sein, die quasi zum Speckgürtel von Dallas sich befinden. Ich meine, Sherman heißt die Stadt. Dort wird das Team beheimatet sein und soll ab, 2025 mitspielen. Ich finde das dahingehend auch interessant, weil die League One überhaupt kein Texas-Team hatte, seitdem damals North Texas SC, also die zweite von FC Dallas, in die Next Pro gewechselt ist. Und es gibt ja andere Ligen, wo es gefühlt 1000 texanische Teams gibt, in der League One noch keines. Und ich bin gespannt, was dann aus dem Team ja werden wird und wie es sich aufstellt, auch qualitätstechnisch, und ob man vielleicht bekannte Namen bekommt.
Allerdings, also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich die Wahl so wirklich gut finde. Weil das Problem ist ja, Texas ist, wie du es schon gesagt hast, an Teams schon echt ziemlich überflutet. Und auch da sieht man oft, dass so die Zuschauerbeteiligung bei vielen Teams eher nicht die beste ist. Und gerade dadurch, dass man einfach in Texas sehr, sehr viel Auswahl auch an Sport generell hat, bin ich mir nicht so sicher, ob man mit der League One den richtigen Griff hat. Da hätte ich mir vielleicht andere Regionen vorgestellt, die eher noch Interesse gehabt hätten, ein League One-Team zu haben und wo man dann auch einen entsprechenden Zustrom hat.
Ich bin ehrlich, du hast da sowieso schwer. Also mit Dallas hast du ja, also mit der Metropolregion Dallas hast du den FC Dallas noch zur Auswahl. Wenn du Richtung Austin hättest gehen wollen, ist es ja auch schon schief gegangen. Denn Austin Bolt ist ja quasi pleite gegangen, nachdem der FC Austin gegründet worden ist. Und das Team sollte ja offiziell nach Fort Worth-Dallas umziehen und wurde ja gar nicht mehr wieder aufgestellt. Das heißt, es kann sehr riskant werden, was da auch wirklich Interesse und langfristige Bautätigkeiten sein werden. Ich bin trotzdem gespannt, ob es klappt, ob es am Ende auch funktioniert. Und mit weiteren Gerüchten, dass noch weitere Teams hochsteigen aus Texas, könnte es da auch eine kleine League One texanische Division geben. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
Ein anderes Problem, was ich in Texas übrigens auch sehe, jetzt abgesehen von der möglichen theoretischen Geschichte, dass da eventuell ein zweites Team aus Texas kommen könnte, glaube ich, dass es auch spielertechnisch nicht der einfachste Ort ist. Klar, es ist nochmal ein anderes Niveau auch, aber wenn du jetzt junge, talentierte Spieler haben willst, finde ich, hat man das in Texas nochmal besonders schwer, eben weil es so viele Teams dort gibt. Und natürlich, wenn diese junge Spieler lieber in die Akademien von MLS oder Championship-Teams gehen wollen und weniger in die League One. Du wirst also eher dort die Spieler bekommen, Anfang Mitte 20 sind und die schon merken, okay, für die erste und zweite Liga wird es nicht reichen, aber ich habe trotzdem Bock zu spielen. Ist zwar auch cool, aber gerade in der League One könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, kann man noch viel mehr mit wirklich jungen, talentierten Spielern machen, die noch eine größere Zukunft vor sich haben könnten.
Stimme ich durchaus zu.
Eine große Zukunft könnte auch ein Team haben, was am Wochenende gewinnen könnte, nämlich die Meisterschaft. Und deswegen würde ich mir vorschlagen, gehen wir mal in die Playoffs, die dort stattgefunden haben am letzten Wochenende und wo jetzt das Finale dann schon anstehen wird. Und es gab zwei Partien. Die eine Partie endete, finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend mit einem 0:0 und daraufhin ging es ins Elfmeterschießen. Und die andere Partie endete auch recht deutlich, aber am Ende mit einem deutlichen Sieger und sehr vielen Torschüssen. Wollen wir mal in die Partie gehen mit den richtigen Toren?
Können wir gern machen. Ich will nur kurz erwähnen, dass diese Ansetzung doch für schnell sprechende Leute, Leute, die besoffen sind, echt schwer ist. Denn North Carolina FC traf auf den Northern Colorado FC oder Northern Colorado Hailstorm. Also North Colorado gegen North Carolina ist ein bisschen schwierig, wenn man da etwas schneller spricht. Aber immerhin gab es nur einen Sieger, das heißt, wir haben das Spiel nicht nochmal im Finale.
Das stimmt. In der anderen Partie, die im Elfmeterschießen endete, ging es ja zwischen Union Omaha und Charlotte Independence umher und am Ende setzte sich die Independence durch, weshalb diese nun im Finale stehen werden. Und dort treffen sie dann jetzt auf den Sieger aus der Partie, die wir jetzt mal besprechen. Und fangen wir doch mal an. Wie fandst du diese Partie?
Unterhaltsam, aber zugleich habe ich wieder bereut, mit Ton zu gucken. Für die es nicht wissen, es gibt einen meiner absoluten Hass-Kommentatoren. Die Stimme an sich ist nicht das Problem. Er klingt ein bisschen wie der berühmte Musiker / Wrestler Chris Jericho. Das Problem ist, er hat einen einzigen Slogan und den benutzt er ständig. Um genau zu sein, wenn North Carolina trifft, also ein Törchen macht, dann schreit er aus vollster Seele, How about North Carolina FC? Und das heißt, umso öfter dieses Team trifft, umso öfter musst du diesen Geschrei anhören. Und ich sag mal so, das wird irgendwann auch etwas unschön.
Was ähnlich unschön war, ist das, was man in dieser Saison einfach sehr, sehr oft in der League One gesehen hat. Es gab echt viele Torchancen. Es gab echt viele Versuche, den Ball aufs Tor zu schießen. Und es gab im Vergleich dazu verhältnismäßig wenige Tore. Klar, in der League One fallen trotzdem immer recht viele Tore. Aber wenn man sich ansieht, wie oft da wirklich dieser Ball Richtung oder in die Nähe des Tores geht, und dann sieht, wie oft der Ball im Tor landet, dann ist da schon eine sehr hohe Diskrepanz, die manchmal schwer ertragbar ist, weil das, was da teilweise aus Chancen machte, wirklich unterirdisch ist. Klassisch ist auf jeden Fall immer, dass der Ball weit, weit übers Tor geschossen wird. Das ist so, passiert im Spiel gefühlt 5 bis 10 Mal, eigentlich mehr sogar. Und das ist auch jedes Mal aufs Neue ziemlich random, weil man eigentlich schon sieht, aus der Distanz, wenn man da mit voller Möhre den Ball so aufs Tor schießt, dass der Ball schon physikalisch nicht ins Tor gehen kann. Und trotzdem versucht man es immer und immer wieder.
Oh ja, voller Lutte drauf zu schießen, kann sich anbieten, aber man sollte halt schon recht nah am Tor dran sein. Wenn du vom gefühlt halben Platz entfernt stehst und keine wirkliche Flugkurve oder so reinhaust, im Sinne von einem Schlenzer, dann haust du das Ding halt höchstens in die Erdatmosphäre. Aber halt nicht aufs Tor. Und ich finde irgendwie so, man kann sich das erlauben, wenn man schon wie 3-4-0 führt, aber nicht, wenn es um jedes Tor geht. Und das, ein wenig.
Jetzt ist ja die Frage, wir haben es ja schon angeteasert. Da fallen noch Tore, oder?
Oh ja, das erste Tor war ein etwas kurioses Tor. Man könnte auch ein bisschen unglücklich nennen. Denn nach den 12 Fernschüssen, die auch stellenweise gehalten worden sind, gab es ja noch den Chancenwucher von North Carolina. Und in Minute 31 gibt es dann das Tor und das hätte vielleicht gar nicht fallen müssen. Denn nach mehreren Versuchen gibt es den Ball für Garcia und der haut den Ball kurz vorm Strafraum aufs Tor rauf. Der Ball wäre höchstwahrscheinlich links unten reingegangen. Dahin taucht auch der Keeper ab, und zwar Delgado. Allerdings rutscht da ein Verteidiger ungünstig dazwischen und fälscht den Ball so ab, dass der Ball ungefähr mittig ins Tor reingeht und der Keeper natürlich schon längst auf dem Weg in die linke untere Ecke gewesen ist. Und so ein abgefälschter Schuss, der reingeht für North Carolina und damit die 1:0-Führung für die Hausherren.
So blieb es dann auch bis zur Halbzeit. Es gab danach natürlich noch mal ein paar reichlich Chancen für beide Teams, aber keine Erfolge. Und kurz nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, gab es dann eine Ecke. Auch diese Ecke wieder für North Carolina. Und in dem Fall ist es wieder Garcia, der gut steht, weil die Ecke wird getreten. Er hält seinen Kopf rein und der Ball landet im Tor. Also ganz klassisch Ecke, Kopf und Tor, so wie es sein soll.
Das stimmt. Es gab dann noch eine, doch wie ich ganz gut, warte mal, habe ich gerade das falsch geschrieben? Ah doch, war richtig. Das 3-0. Auch das fand ich sogar wieder schön gemacht und das war sogar mal das perfekte Beispiel, dass du den Ball wirklich flach halten sollst. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Querpass, kurz vor dem Strafraum, relativ mittig. Raphael Menzingen kriegt den Ball und haut ihn mit ordentlich Wumms unten rechts rein. Dort konnte der Gardo nichts machen. Und das war dann das 3:0 in der 87. und damit die endgültige Entscheidung für das Heimteam aus Cary, North Carolina.
Und weil das richtige Motto ist, halt mal den Ball flach, hat auch Northern Carolina das irgendwann gemerkt. Und Northern Carolina ist ja Quatsch, Northern Colorado. Auf jeden Fall haben auch sie gemerkt, Moment, wir können wirklich den Ball flach halten. Und dann funktioniert's. Und dann kommt tatsächlich ein ziemlich schönes Tor. Der Ball wird in den Strafraum gebracht, flach. Und dort wird er einfach durchgelassen. Hinter zu Hernandez. Und Hernandez läuft im richtigen Moment los, bekommt diesen Ball und ist dadurch natürlich erheblich schneller als der Verteidiger und kann in den 1:1 mit dem Torhüter gehen. Und der Ball ist im Tor. So dass es dann zwar erst in der Nachspielzeit, aber immerhin gibt es noch den Ehrentreffer und die Partie endete dann 3:1.
Ich muss zugeben, ich fand dieses Ergebnis am Ende nicht komplett unüberraschend, auch vor dem Spiel nicht, hätte ich durchaus Chancen für das Team gehabt. Muss aber sagen, mit dem Chancenwucher hat mich das ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, denn es gab im Spiel insgesamt 19 Schüsse für North Carolina und 13 für Northern Colorado. Von diesen 19 Schüssen für die Heimmannschaft gingen 6 überhaupt nur aufs Tor. Und von den 13 Schüssen der Gästemannschaft gingen nur 3 aufs Tor. Und klar, müssten wir jetzt nicht zwingend ein 8:7 an Toren sehen, aber ein bisschen mehr Effizienz wäre vielleicht ganz gut gewesen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir machen mal ganz kurz Pause. Wir müssen auch den Ball mal wieder ein bisschen flach halten hier. Und danach geht es dann in die Championship weiter, die sich ja ebenfalls in den Playoffs befindet und die ein oder andere überraschende oder gute Partie brachte. Also, bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt in die Championship. Und auch da gibt es News. Schönerweise. Und es geht um einen Spieler, über den wir, ich meine, in der letzten Folge auch schon einmal gesprochen hatten. Und über den wir auch zuvor regelmäßig gesprochen hatten, weil er einer der doch erfahrensten bzw. auch der interessantesten Torhüter der USL Championship ist. Es geht um Koki Vegas. Zu dem gibt es News.
Richtig, und zwar wurde der jetzt bekannt gegeben als allererster Spieler der Vereinsgeschichte, und zwar für das kommende Team ab der nächsten Saison, Rhode Island. also der Rhode Island FC, der neu in die Liga kommt. Und die haben halt Cokie Vigors als ihren ersten Spieler der Clubgeschichte bekannt gegeben. Und um den herum soll dann ein Team aufgebaut werden. Und ich bin tatsächlich saugespannt, wie es wird. Weil der neue Trainer, also quasi der Cheftrainer, hatte seinen ersten Cheftrainerposten und war bis davor lange Zeit der Co-Trainer in Birmingham. Und Cokie Vigors ist ja doch ein eher spezieller Torhüter. Damit meine ich nicht, dass er irgendwie schlecht ist oder quasi, ja, besonders begabt ist, sondern halt seine Spielweise ist halt anders. Denn er spielt sehr, sehr offensiv für einen Torhüter und spielt oft quasi fast schon wie ein zusätzlicher Innenverteidiger und ist halt recht oft aus dem Kasten raus, um halt eben bei der Verteidigung oder beim Spielaufbau zu helfen. Und das heißt, du müsstest eigentlich um ihn das perfekte Team herumbauen, damit das nicht eben sonst zu Problemen führt, dass die Taktik nicht funktioniert oder eben die Gegner das gut ausnutzen können. Und daher bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch an Spielern und Ideen kommt, um eben diesen speziellen Torwartspielstil auch nutzen zu können.
Vielleicht ein Innenverteidiger, der selbst lange als Torhüter gespielt hat, aber weiß, er darf die Hände nicht nehmen.
Man hat ja bei San Diego halt gesehen, es kann funktionieren, aber kann halt auch schiefgehen, wenn es dann Konterattacken gibt oder eben die Verteidigung nicht den besten Tag hat, so wie wir das Spiel beim Phoenix letzte Woche besprochen haben. Da kann dann auch schon mal schön was schiefgehen. Daher wäre schon gut, wenn da wirklich auch bei der Kaderplanung was passend gemacht wird. Denn wenn man das quasi offensive Spiel von Cokie Vigors jetzt quasi kaputt macht, indem man ihm quasi das taktisch gesehen nicht mehr erlaubt, fehlt da so ein bisschen das größte Pro-Argument für ihn. Daher bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird.
Du hast Phoenix ja gerade schon angesprochen. Phoenix, die ja das Team von San Diego rausgekickt hatte, durfte jetzt auf Orange County treffen und sie gewannen diese Partie in der Verlängerung mit 1-2 und stehen demnach im Conference Final. Gegen wen sie spielen, darüber sprechen wir gleich noch. Im Osten dagegen gab es ja die Partie zwischen Charleston Battery und Birmingham und diese Partie endete mit 2-1, recht wenig überraschend. Und dementsprechend stehen auch sie im Conference Final. Und wir besprechen jetzt mal, was denn jetzt die beiden anderen Teams der beiden Conferences sind, die ebenfalls im Conference Final sind. Womit möchtest du anfangen? Osten oder Westen?
Machen wir es doch quasi tabellarisch. Wir nehmen den Osten zuerst und arbeiten uns dann den Westen vor.
Gut. Im Osten hieß die Partie nämlich Louisville City FC gegen den Detroit City FC. Und wir vermuteten ja, dass es dunkel werden würde. Die Frage ist, wurde es dunkel?
Ich versuche gerade die Metapher zu verstehen. Dunkel wurde es höchstens sportlich, und zwar für die Jungs aus Detroit. Ich muss zugeben, ich habe schon erwartet, dass Louisville das Ding machen wird. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie doch wieder so dominant auftreten. Denn vor dem Spiel stand halt fest, Louisville hat in 8 Jahren am Stück das Conference-Finale erreicht, war damit natürlich doch schon favoritisch, hatte aber eine echt schwankende Saison und wenn Detroit es schafft, gegen Pittsburgh klarzukommen, warum nicht gegen Louisville? Ich glaube aber mit Blick auf die Partie, dass Detroit einen falschen Matchplan hatte. Denn den Kasten quasi sicher halten und mit Mann und Maus verteidigen, bringt dir halt im besten Fall 0-0 ein. Aber 0-0 bringt dir in den Playoffs halt nichts, weil du dann spätestens in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen musst. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem aus Sicht von Detroit, dass man da irgendwie keinen besseren Matchplan hatte.
Na gut, und wenn der Matchplan tatsächlich war, dass man hinten auf jeden Fall die 0 hält, dann ist er ja schon nach 15 Minuten komplett im Eimer gewesen. Weil nach 15 Minuten gab es einen Elfmeter gegen sie. Das Problem ist ein bisschen, es sieht schon sehr danach aus, als wenn da wirklich auch ein Foul im Strafraum stattgefunden hatte. Aber die Kameraführung in diesem Spiel war jetzt nicht Championship-Niveau, sondern eher Amateur-Niveau gefühlt, weil sie einfach völlig deplatziert ist und man nicht wirklich gut erkennen kann, was da passiert. Aber von dem, wie sich die Spieler verhalten, kann man schon davon ausgehen, dass da ein Foul stattgefunden hatte. Und dementsprechend gab es, wie gesagt, nach 15 Minuten den ersten Treffer durch einen Elfmeter. Und dann musst du deinen Matchplan ja schnell umwerfen.
Ich sag mal so, hat nur so mittel funktioniert für die Jungs. Denn man hat nicht wirklich ein offensiveres Spiel erlebt. Und ich hatte die Partie auch live gesehen. Und da ging halt wirklich nicht viel ab. Es gab dann in der 38. eine Szene, wo ich dachte, Junge, mach's doch nicht kompliziert. Denn Brian Ownby kriegt den Ball, nachdem sich die Abwehr so ein bisschen den Ball selber weggespielt hat, läuft aufs Tor zu, läuft ein Stück nach rechts und versucht irgendwie noch den Torwart auszutanzen. Steinwascher schmeißt sich mehrmals auf den Boden, springt wieder ab und das kostet so viel Zeit, dass dann Ownby den Ball mal eben übers Tor nagelt. Aber ja, dafür braucht er dann nur 5 Minuten, um das wieder gut zu machen. Auch da eine klassische Situation. Eckball, Ball geht in die Mitte, der erste Versuch von Ownby geht schief, er kriegt den Ball zurück und haut ihn aus kurzer Distanz rein und macht damit das 2:0, ja, kurz vor der Halbzeitpause.
Dann in der zweiten Halbzeit gibt es recht bald einen weiteren Treffer, nämlich in der 59. Minute. Und in dem Fall ist es Cameron Lanchester, der ja zuvor schon den Elfmeter verwandelt hatte. Und auch diese Situation ist dem Tor aus der Ex-Situation resultiert ziemlich ähnlich. Es gibt eine Flanke und ein Mitspieler verlängert den Ball per Kopf. Und der Ball landet dann bei Lanchester, der ihn einfach nur noch reinhauen muss. Und dann steht es halt schon 3:0.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat dieses Tor aufgeregt. Einfach, ich meine, wir predigen hier seit Jahren, verteidige doch mal den Pfosten oder die zweiten Pfosten. Und in der Szene hat man halt die klasse Situation. Denn Ownby kommt von links in den Strafraum, zieht die Verteidiger auf sich. Der Keeper geht auch quasi zum rechten Pfosten, um die Flanke in die Mitte. Man könnte sagen, 90% des Tores ist frei in der Szene und Lancaster muss halt nichts machen, außer halt den Ball mit der Brust aus einem halben Zentimeter Entfernung ins Tor reinzuspringen. Und da war halt nichts, kein Verteidiger, kein Angreifer, kein gar nichts. Und das ist so für eine Mannschaft, die eine der besten Defensiven aus Sicht der Fans hatte im Jahr und ja sonst gefühlt alles hält, was aufs Tor kommt, war es echt stellenweise echt schlecht verteidigt in dem Spiel.
Hätten Sie bei unserem Podcast gehört. Es gab ja sogar eine Folge, die diese entsprechende Aufforderung im Titel hatte. Es war aber nicht das letzte Tor. Denn es gab auch noch Gonzales. Und Gonzales, man hört schon am Namen, ist ein Tänzer. Und das hat er bewiesen. Denn er schaffte es in der 60. Minute, also quasi direkt nach dem 3:0, einmal komplett durch die Verteidigung zu tanzen, lässt die Verteidiger von Detroit da echt nicht gut aussehen. Und schafft es am Ende, ohne Verteidiger vor dem Torwart zu stehen und hat es dann recht einfach. Aber dass die Verteidiger sich da haben so leicht ausschäkern lassen, das sah wirklich nicht gut aus.
Und das war auch dann tatsächlich schon der Endstand, denn von Detroit kam in dem ganzen Spiel exakt gar nichts, bis in Minute 67. Das war eine schöne Szene, denn es gab einen quasi Freistoß für Detroit, mehrere Kopfballverlängerungen der Angreifer für Detroit und aus kurzer Distanz geht der Ball aufs Tor von Oliver Semmle, dem deutschen Keeper von Louisville. Der musste nur noch den Ball übers Tor fausten und hatte damit seine einzige Arbeitsbeteiligung an diesem Spiel. Und das war am Ende auch dann ja die letzte relevante Torszene und zugleich das Ende. Louisville gewinnt 4:0 mit einer sehr dominanten Leistung, hat von 4 Torschüssen 4 reingehauen. Detroit hatte nur einen einzigen und das erst in der 67. Minute, als man schon 4:0 hinten lag. Ja, bisschen spät. Und damit zieht Louisville zum 9. Conference-Finale in Folge ein.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt springen wir mal in den Westen rüber. Dort stand die Partie zwischen Sacramento Republic und San Antonio FC auf dem Plan. Und ich erinnere mich noch an unsere Prognosen. Im Osten waren wir uns einig, im Westen waren wir uns überhaupt nicht einig. Und im Westen kann man sagen, da steht es bei unseren Prognosen 1:1. Denn ich hatte bei dieser Partie die richtige Nase und du hattest bei der anderen Partie die richtige Nase. Denn tatsächlich schafft hier, wie ich finde, Sacramento durchaus eine kleine Überraschung, weil San Antonio natürlich irgendwie erheblich, also ich würde jetzt nicht sagen erheblich, aber schon auch Playoff erfahrener ist und eigentlich schon auch ein kleiner Dinosaurier, was das angeht. Aber irgendwie so richtig gezündet haben sie in dieser Partie nicht, finde ich.
Und sie noch der aktuelle Meister nochmal ganz kurz dazu erwähnt. Also Meister, Copa Terras, Sieger mit dem Shield und dem normalen Copa Terras Trophäe. Extrem motiviert natürlich. Aber sie trafen mit auf ein Team, das zu Hause so gut wie nicht verliert und auch recht wenig Gegentore kassiert. Und was eben gefühlt die ganze Saison die Nummer 1 im Westen gewesen ist. Und ich finde, man hat das durchaus gemerkt in der Partie, was so die Torqualität anging. Es geht erstmal früh mit einer gelben Karte los für Mitch Tainter. Der Freistoß in der 27. von Jack Gurr geht am Tor vorbei. Und dann gab es ein paar kleinere Szenen auf beiden Seiten. War wirklich spannend, wurde es aber erst nach dem Halbzeit-Tee. Und wie waren so für dich so die ersten Momente des zweiten Halbzeitchens?
Oh, die wurden doch recht schnell spannend. Und haben ehrlich gesagt auch den Unterschied zur League One gezeigt, weil man schafft es tatsächlich, den Ball flach zu spielen. Und das sorgt dafür, dass dann auch mal Tore fallen können. In dieser Situation in der 49. Minute gibt es einfach einen ganz normalen, flachen Pass auf Russell Cicerone. Und der steht völlig frei. Da ist keiner, der ihn irgendwie groß behindern will. Weil, keine Ahnung, wo die Verteidigung von San Antonio war. Wahrscheinlich noch beim Tee trinken. Und dementsprechend hat er da ausreichend Platz, auch ein bisschen Zeit und kann den Ball dann gut ins Tor platzieren. Und damit sind sie dann mit 1-0 in Führung gegangen.
Ich muss zugeben, fand ich auch okay. Was ich aber so ein bisschen problematisch fand, war die Kameraführung in dem Spiel. Denn entweder war man sehr weit weg oder zoomte dann so nah dran, dass man jeden Zuschauer quasi in den Nacken gucken konnte, wenn er gejubelt hat. Und das fand ich so ein bisschen auch für die Analyse ein bisschen unschöner. In der 69. Minute gibt es das nächste Tor, was ich doch recht schön herausgearbeitet fand. Denn Nick Ross holt sich den Ball wieder, nachdem man zuerst ein bisschen unglücklich den Ball nicht reinbekommen hat. Rennt Richtung linken Pfosten. Marsman kommt raus, um quasi den Winkel zu verkürzen. Und Ross schafft es dann, den Ball unten rechts reinzuschlenzen. Also gegen die Laufrichtung von Marsman. Macht damit das zweite Tor, das 2-0 für Sacramento. Und hat, wie ich fand, aus einer vergebenen Chance doch recht schnell Kapital geschlagen. Und eben die Vorentscheidung gemacht.
Die endgültige Entscheidung gab es dann in der 80. Minute. Und auch dort ist es wieder so, wie es, finde ich, immer wieder in dieser Partie auch aufgefallen ist, dass San Antonio an einigen Stellen viel zu spät realisiert hat, dass sie da offene Räume haben und diese da nicht gut besetzt haben. Und auch in dem Fall ist es Viada, der den Ball bekommt und recht frei steht. Zudem auch noch schneller als der Verteidiger ist. Und er kann mit dem Ball quasi fast durch die komplette Hälfte laufen. Und dadurch, dass der Verteidiger langsamer ist als er, hat er nur noch dann die 1-zu-1-Situation mit dem Torhüter und macht es sich recht einfach und erzielt das Tor, sodass es dann 3-0 steht.
Dabei blieb es auch bis zur Minute 90. In Minute 90 plus 1 dachte sich San Antonio, ohne Tor wollen wir nicht aus der Partie gehen. Und dort hat ein bereits gelb vorbestrafter Spieler, der auch so ein bisschen, könnte man sagen, auf die Saison betrachtet der beste Spieler von San Antonio war, das Tor gemacht. Es gab einen langen Ball in den Sacramento-Strafraum. Der Verteidiger versucht den Ball rauszuköpfen, köpft ihn allerdings genau auf Tani Oluwaseyi, der den Ball volley nimmt und unten rechts reinhämmert. Danny Vitiello im Tor von Sacramento kann den Ball nicht halten. Damit ist es ins 1-3 aus Sicht von San Antonio und zugleich der Endstand der Partie. Das heißt, Sacramento entthront den derzeitigen Meister San Antonio und steht gegen Phoenix im Conference-Finale. Vom Westen natürlich.
Jetzt ist die Frage, was ist deine Prognose für diese Partie?
Puh, ich bin ehrlich, Phoenix hat jetzt schon zwei Teams aus Kalifornien besiegt. Und zwar mit San Diego und OC. Das Ding ist, Phoenix, ist durchaus ein gutes Team, hat mit Spielern wie Danny Trejo echt eine gute Torpower, muss allerdings nach Sacramento, die wie gesagt zu Hause sehr, sehr gut sind, lange nicht mehr verloren haben oder nicht viel verloren haben. Allerdings gewinnt Phoenix derzeit gerne ein Eck in der Verlängerung. Ich würde also prognostizieren, geht das Spiel nur 90 Minuten, dann glaube ich schon, dass Sacramento das Ding gewinnen wird, einfach aufgrund des Hypes und der Heimfans und allem drum und dran. Sollte es Phoenix schaffen, die Null zu halten oder halt quasi den Unentschieden zu halten, glaube ich, wird da auf lange Sicht dann das Spiel gedreht werden und Phoenix gewinnen. Daher, ja, 90 Minuten Spiel, zipp ich auf Sacramento, geht's in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen, sagt mein Bauchgefühl Phoenix.
Ich würde dir noch nicht mal groß widersprechen, allerdings sage ich, Sacramento hat einen so guten Lauf und das werden sie sich nicht nehmen lassen wollen, sie werden sich das vor allem nicht zu Hause nehmen lassen wollen und sie werden den Sack in 90 Minuten zumachen, damit sie dann ins Finale kommen. Und dementsprechend Sieg für Sacramento und Phoenix. Dann schauen wir mal in den Osten. Dort trifft jetzt Charleston Battery auf Louisville. Was ist da deine Prognose?
Uff, extrem schwierig. Wie heute schon mehrmals erwähnt, Louisville ist jetzt, seitdem sie dabei sind, immer mindestens ins Conference-Finale eingezogen. Hat natürlich einen ziemlich großen Vorteil. Allerdings hat Charleston wirklich sehr, sehr gut gespielt in der Saison und spielt auch zu Hause. Dazu gibt es noch die Neuauflage des Hass-Trainer-Duells, denn Danny Cruz und Ben Pearman können sich so gar nicht leiden. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen mal das kleine Radio-Interview von Danny Cruz gehabt, der beim Pearman hergezogen hat. Ich bin ehrlich, ich wünsche es Charleston, aber ich glaube, Louisville wird es irgendwie wieder hinkriegen. Denn Lancaster, Onby und Co. haben halt doch irgendwie eine gewisse Playoff-Erfahrung und Playoff-Hunger. Und ich tippe daher auf Louisville, auch wenn ich es persönlich gar nicht möchte. Aber ich glaube, die machen es zum 10. Mal oder zum 9. Mal weiterkommen.
Das Problem ist doch ein bisschen, dass Louisville in den letzten 7 Aufeinandertreffen nicht verloren hat. Es gab 3 Siege und 4 Unentschieden. Allerdings, diese Unentschieden kann es jetzt nicht geben in dem Sinne. Von daher, ich weiß nicht. Man muss feststellen, dass beide zuletzt recht unterschiedliche Leistungen gebracht haben, also nicht wirklich konsequent gespielt haben und beide auch Ausrutscher hatten. Ich glaube aber, dass Charleston da zuletzt ein bisschen mehr überzeugt hatte und hoffe auch, dass da der Heimfaktor natürlich nochmal mitzieht und sie in dem Fall die Partie für sich gewinnen.
Das heißt, wir haben im Westen wieder so ein bisschen geteilte Meinung und im Osten sind wir im Prinzip derselben Meinung. Wir würden gerne Charleston haben, aber haben so ein bisschen Bauchgefühl, dass Louisville das hinkriegen könnte.
Ja, genau.
Ich bin echt gespannt und kann schon mal sagen, die Partien laufen zu durchaus passablen Zeiten. Denn das Spiel von Charleston gegen Louisville läuft in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.30 Uhr. Und das Spiel von Sacramento gegen Phoenix am Sonntagabend um 10 Uhr deutscher Zeit. Finde ich beides nicht die schlechtesten Uhrzeiten. Oder ist recht nicht, da die Spiele ja gespeichert werden, also die Livestreams. Kann ich trotzdem empfehlen, mindestens sich Sacramento Phoenix live anzugucken. Das dürfte sehr, sehr cool werden und ist eine schöne Wochenendausklangstimmung. Ähnlich wie in der League One.
Genau, in der League One wird am Sonntagabend um 23 Uhr gespielt. Und dort haben wir jetzt natürlich die Partie zwischen North Carolina FC und Charlotte Independence. Was ist da deine Prognose?
Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen gehypt auf dieses Spiel. Wir haben das Dogwood Derby, wir haben das North Carolina Derby, denn beide Mannschaften kommen ja aus dem Bundesstaat. 2 Ex-USA Championship-Teams, die in den letzten Jahren echt schlecht waren in der League One, die jetzt eine richtig gute Saison hatten. Und wo ja bereits feststeht, dass North Carolina wieder hoch aufsteigt in der nächsten Saison. Ich bin ziemlich gehypt und ich gehe mit dem Underdog, ich tippe auf Charlotte.
Ist das eine Prognose oder eine Hoffnung?
Nee, ich mache eine Prognose. Ich tippe auf Charlotte Independence. Sie werden den Heel aus dem Wrestling auspacken und werden das Ding gewinnen und North Carolina ohne Meisterschaft aufsteigen lassen.
Also, ich würde es mir auch wünschen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Allerdings glaube ich, dass sie die anstrengendere Partie gehabt hatten gegen Union Omaha und das viel Kraft geraubt hat. Außerdem ist North Carolina seit 6 Spielen auch ungeschlagen. Deswegen vermute ich ehrlich gesagt, der Favorit könnte es auch in dieser Partie machen. Und gehe deswegen mit North Carolina. Ich denke, dass sie zum Abschied da nochmal den Preis, oder was heißt den Preis, den Pokal mitnehmen.
Bin ehrlich, ich habe es auch nur gesagt, dass wir nicht der gleichen Meinung sind. Also ich hoffe auf Charlotte, ich denke, aber ich glaube, bei dem Hype, den da um das Spiel drum liegt, wird es wahrscheinlich doch auf North Carolina hinauslaufen. Aber aus Sinn des nicht selben Ergebnisses und aus Sinn des Underdogs hoffe ich auf Charlotte.
Ich glaube, wir sind uns da sehr einig, das ist das Problem. Okay, hast du sonst noch etwas?
Nichts, was zwingend heute sein muss. Mein einziges Mini-Gesprächsthema ist auch eine gute Sache für die Off-Season. Und daher, ja, passt das schon.
Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Woche besprechen wir dann natürlich das Finale der League One und die beiden Conference-Finals aus der Championship. Wird auf jeden Fall nochmal spannend. Und vielleicht ergeben sich bis dahin noch die ein oder andere News oder Gerüchte. Bis dahin, denkt wie immer gerne an Feedback. Oder wenn wir eine komplett falsche Prognose abgeben, korrigiert uns gerne, schreibt uns eure Prognosen. Das könnt ihr unter Twitter machen, unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche und vor allem torreiche Woche. Bis zur nächsten Woche.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.